NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, mein Name ist Esther Hartbrich. Fotos von Misshandlungen an Flüchtlingen in einer nordrhein-westfälischen Unterkunft sorgen für Ermittlungen und politische Diskussionen. Das Echo des Tages berichtet und kommentiert die notwendigen Konsequenzen. Trotz Luftangriffen rücken die IS-Milizen weiter vor. Über die aktuelle Lage mehr in dieser Sendung. Weitere Themen bis 19 Uhr: flugunfähige Flugzeuge bei der Bundeswehr bringen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen in die Kritik. Der neue Präsident Afghanistans hat seinen Amtseid geleistet und die Deutsche Bahn erhöht zum Teil die Fahrpreise. Die Empörung ist groß. Wachleute einer privaten Sicherheitsfirma sollen Flüchtlinge in einer Notunterkunft im Siegerland misshandelt haben. Fotos und Videos davon haben Ermittler sichergestellt. Einige Kommentatoren fühlen sich an die schrecklichen Bilder von 2004 aus dem irakischen Gefängnis Abu Ghraib erinnert, in dem US-Soldaten Gefangene erniedrigten und folterten und das fotografierten. Auch in anderen Flüchtlingsheimen soll es Übergriffe gegeben haben. Stefan Lauscher berichtet.
Es wird weiter ermittelt und je genauer die Polizei hinschaut, desto mehr fördert sie auch zutage. Heute wurde bekannt, auch in einem Flüchtlingsheim im siegerländischen Bad Berleburg, anderer Betreiber, andere Sicherheitsfirma, ist ein Asylbewerber von zwei Wachleuten verprügelt worden. Ermittelt wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Einzelheiten sind bislang nicht bekannt geworden. Und auch in Essen wird von Übergriffen der Sicherheitskräfte berichtet. Dem WDR schilderte ein Bewohner des Flüchtlingsheims die Situation so.
Sie misshandeln uns hier. Die Security verwandelt dieses Heim in ein Gefängnis. Man schlägt uns. Wenn du dich beschwerst, erst recht. Wenn du Informationen willst, hört man dir erst gar nicht zu. Sie machen hier, was sie wollen mit uns. Sie behandeln uns wie Rechtlose.
Der Betreiber der Essener Einrichtung, das Unternehmen European Homecare, räumte den Zwischenfall ein, sagte aber, umgekehrt, die Wachleute seien angegriffen worden. Gestern war den Behörden angeblich noch nichts von den Ereignissen bekannt. Jetzt sind auch hier die Nachforschungen der Polizei angelaufen. NRW-Innenminister Ralf Jäger besuchte heute das Flüchtlingsheim in Burbach, da, wo die schrecklichen Bilder und Videos von den Misshandlungen der Asylbewerber entstanden sind. Auch ein Zeuge der Vorfälle meldete sich.
Da waren zwei Sicherheitsleute und dieser Mann. Sie drückten ihn zu Boden. Jemand hielt sein Bein fest und ein anderer stellte seinen Fuß in seinen Nacken. Und jemand hat ein Foto gemacht. Alle Menschen hier haben darüber geredet.
Aber niemand bei den Verantwortlichen hat etwas gewusst? Die Befragungen der Bewohner des Flüchtlingsheims in Burbach gingen heute weiter. Ermittelt wird jetzt gegen zwei weitere Sicherheitsleute. Sie sollen diejenigen sein, die in einem Video einen Asylbewerber gezwungen haben, sich auf eine Matratze mit Erbrochenem zu legen. Damit gibt es jetzt insgesamt 6 beschuldigte Wachleute. Fast alle waren zuvor schon wegen Körperverletzung und Drogendelikten aufgefallen. Heute nahm auch die politische Diskussion Fahrt auf. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, warf der Politik vor:
Herzlich willkommen im schlanken Staat. So sieht das aus, wenn hoheitliche Aufgaben privatisiert werden. Es geht nur noch darum, die Gewinne zu maximieren, aber nicht mehr darum, die Aufgaben vernünftig zu erledigen. Genau das ist hier unterblieben.
CDU-Landeschef Armin Laschet sprach von einer Mitverantwortung der rot-grünen Landesregierung für die Ereignisse. Sie habe ihre Aufsichtspflicht verletzt.
Das muss jetzt schnell offengelegt werden. Wo hat die Aufsichtspflicht der Landesregierung, der Bezirksregierung versagt? Wenn schon die Regierung die Idee hat, private Unternehmen zu beauftragen, dann müssen die wenigstens Völkerrecht, Menschenrecht einhalten. Diese Zustände, die wir jetzt gesehen haben, sind inakzeptabel.
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sagte, sie sei fassungslos und schäme sich für das, was geschehen ist. Und sie räumte Versäumnisse ein.
Wir haben die Aufsicht nicht in dem Maße durchgeführt, wie wir sie hätten durchführen müssen, weil der Druck so hoch war. Aber das ist keine Entschuldigung. Und deshalb müssen wir jetzt nach Bekanntwerden darauf reagieren. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Und ich glaube, viele andere auch nicht, dass Menschen, die dort beschäftigt sind, in dieser Weise mit Flüchtlingen umgehen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Stefan Lauscher berichtete, die Übergriffe auf Flüchtlinge, die in ihren Herkunftsländern Schreckliches erlebt haben, müssen hier vor Gewalt sicher sein. Warum sie es nicht sind, was getan werden muss, damit sie es in Zukunft sind, Leo Flamm kommentiert.
Die Handyvideos aus dem Burbacher Flüchtlingsheim lösen blankes Entsetzen aus. Zustände wie im Foltergefängnis Abu Ghraib, jetzt auch in Nordrhein-Westfalen, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das muss schnellstmöglich aufgeklärt werden, was auch sonst. Vor allem aber gilt, derartige Übergriffe für die Zukunft dringend auszuschließen. Auch das ist nicht weniger als eine Selbstverständlichkeit. Die Schuldigen zu finden, scheint nach den aktuellen Fällen nicht das größte Problem zu sein. Das größere Problem ist es, die eigentlichen Ursachen zu bekämpfen. Leider gibt es dafür kein Patentrezept, denn die Ursachen sind zahlreich und schnelle Antworten nicht zu erwarten. Es fehlen nämlich erstens ausreichend seriöse Betreiberfirmen für Flüchtlingsunterkünfte. Wenn European Homecare rund 40 Einrichtungen in Deutschland mit Subunternehmen betreibt, sind dringend Personalstandards vonnöten, die auch staatlicherseits überprüft werden müssen. Es braucht klare Kontrollen. Dabei ist es ein deutliches Alarmsignal, wenn seriöse Betreiber wie die Malteser oder das Rote Kreuz die Übernahme neuer Einrichtungen ablehnen mit der Begründung, wir können das nicht mehr verantwortlich leisten. Zweitens fehlen überall Unterkünfte. Auch die Immobilienfrage wird sich nicht von jetzt auf gleich lösen lassen. Und Planungen mit Zelten und Containern verdeutlichen nur den hilflosen und improvisierten Umgang mit dem Problem. Hinzu kommen Kommunen, die sich alleingelassen fühlen und sich gegen weitere Flüchtlinge und Asylbewerber wehren. Die Anmietung von Hotelzimmern kostet die Städte und Gemeinden zudem. In diesem Jahr wird sich die Zahl der Flüchtlinge auf deutlich über 200.000 bundesweit verdoppeln. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen braucht es eine vorausschauende Flüchtlingspolitik, die mehr ist als die Verwaltung des Mangels. Absehbar wird die Zahl der Flüchtlinge nicht ab, sondern zunehmen. Der Staat darf das Problem nicht an dubiose private Subunternehmer für kleines Geld verkaufen. Es wird mehr Geld brauchen, um vernünftige Standards für die Unterbringung von Flüchtlingen zu finanzieren. Daran muss sich auch der Bund beteiligen. Wenn schon privatisierte Flüchtlingsheime, dann unter menschenwürdigen Bedingungen und unter ordentlicher staatlicher Kontrolle. Das alles bedeutet, mit schnellen und einfachen Lösungen des Problems ist kaum zu rechnen. Hoffentlich müssen wir kein zweites Mal Bilder wie die Misshandlungen in Burbach ertragen.
Aus den Misshandlungen von Flüchtlingen in nordrhein-westfälischen Notunterkünften muss die Landesregierung Konsequenzen ziehen, Leo Flamm kommentierte auf WDR 5 und NDR Info. Ungewohnt offen hat US-Präsident Obama in einem Fernsehinterview eingestanden, dass die USA die Terrormiliz IS unterschätzt und die Fähigkeiten der irakischen Armee überschätzt haben. Aber das hat sich inzwischen bekanntlich geändert. Offenbar unbeeindruckt von den Luftangriffen der US-Luftwaffe und ihrer Verbündeter rücken die IS-Kämpfer immer näher an die kurdische Stadt Ain al-Arab auf Kurdisch-Kobane heran. Das internationale Militärbündnis bombardiert wichtige Infrastruktur in Syrien, das die IS-Kämpfer in den vergangenen Wochen unter ihre Kontrolle bringen konnten. Zur aktuellen Lage ein Bericht von Jürgen Striak.
Die Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat seien nur noch 5 bis 7 Kilometer von der kurdischen Stadt Ain al-Arab entfernt. Das erklärte der Vorsitzende der Regionalverwaltung des Ortes. Die Extremisten würden Kobane, wie die Stadt auf Kurdisch heißt, von allen Seiten angreifen und dabei schwere Artillerie einsetzen. Bei Angriffen der US-Luftwaffe und ihrer arabischen Verbündeten gegen Stellungen der Terrormiliz im Norden und im Osten Syriens wurde in der Nacht zum Montag auch ein Getreidespeicher bombardiert. Dabei kamen Zivilisten ums Leben, ihre genaue Zahl ist unbekannt. Je größer die Zahl ziviler Opfer wird, desto skeptischer beurteilen die Menschen in der arabischen Welt die internationale Militäraktion unter Führung der USA, vor allem mit Blick auf die bislang unklar formulierten strategischen Ziele. Offenbar will die Koalition die syrische Infrastruktur zerstören, sagte Rami Abdurrahman von der oppositionellen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Infrastruktur gehöre aber nicht der Terrormiliz Islamischer Staat, erklärte er im Programm des Fernsehsenders El Arabiya. Der Getreidespeicher habe die Syrer mit Mehl versorgt. Immer öfter zweifeln Beobachter den Sinn der Militäraktion an, wie etwa der irakische Analyst El Khalidi. Mit den Luftschlägen kann die Militärkraft der Terroristen zerstört werden. Das könnte sie aber auch dazu bewegen, sich in den Städten zu verstecken, um Racheakte durchzuführen. Die Luftschläge zeigen vor allem die mangelhafte Kooperation zwischen den Ländern der Region. Sie sind zum Scheitern verdammt. Bislang sollen seit Beginn der Militäraktion allein in Bagdad 60 Menschen bei Anschlägen getötet worden sein, mit denen Dschihadisten Vergeltung übten. In die Zwickmühle gerät auch das Königshaus Jordaniens, dessen Kampfjets sich an der Seite der USA an den Luftschlägen beteiligen. So wie der Kommentator Labib Kamhawi, denken viele im Land. Den Amerikanern und anderen ausländischen Kräften darf es nicht erlaubt werden, unter dem Vorwand, Terroristen zu bekämpfen, ein arabisches Land anzugreifen. Dass arabische Staaten da mitmachten, diene nur zur Rechtfertigung, glaubt er. Dann könne man am Ende sagen, es seien ja die Araber selber, die einander bekämpfen.
Jürgen Striak aus Kairo. Technisch ist die Bundeswehr offenbar in schlechter Verfassung. Flugzeuge müssen am Boden bleiben, Hubschrauber sind kaputt. Eine Transall-Transportmaschine im Ebola-Hilfseinsatz auf dem Weg in den Senegal steckt auf Gran Canaria fest. Manche Politiker, selbst im Regierungslager, suchen die Schuld bei Bundesverteidigungsministerin von der Leyen. Thomas Schmidt fasst die Diskussion zusammen.
Es hat aus den Reihen der Großen Koalition und der Opposition schon deutlich charmantere Kommentare zu Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gegeben.
Wenn man offensichtlich die Arbeit darauf konzentriert, sich selbst zu inszenieren, ist das ein Problem, wenn man gleichzeitig eine Truppe hat, die offensichtlich nicht voll einsatzfähig ist.
So etwa jetzt SPD-Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel.
Ist jetzt fast ein Jahr im Amt, das sind jetzt ihre Hubschrauber, die am Boden liegen. Und deshalb ist die Frage, ob sie sich jetzt die letzten Monate eigentlich nicht gekümmert hat und sich nicht versucht hat zu informieren. Ist es ihre Verantwortung, dass das ganze Zeug nicht funktioniert?
Stichelt der grünen Verteidigungsexperte Omid Nuripur. Sie zielen damit auf die Aussage der Ministerin, die aktuellen Probleme hätten sich über Jahre aufgebaut und sie könne dies nun auch nicht auf einen Schlag lösen. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag war das wohl nicht. Jedenfalls sah sich die Kanzlerin veranlasst, von der Leyen den Rücken zu stärken, indem sie Regierungssprecher Steffen Seibert erklären ließ,
dass dieser Prozess und das, was die Ministerin im Verteidigungsministerium gerade macht, die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin hat. Sie legt die Dinge auf den Tisch, sie schafft einen Überblick. Das hat, wie gesagt, die Unterstützung der gesamten Bundesregierung.
Zu dem Prozess, den Seibert ansprach, gehört ein Bericht, den externe Berater der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG am 6. Oktober vorlegen. Die Berater hatten in den zurückliegenden 3 Monaten 9 Rüstungsgroßprojekte überprüft, darunter einen Nachfolger für das gescheiterte Drohnenprojekt Eurohawk, den Eurofighter, die Transportmaschine A400M und die Hubschrauber Tiger und NH90. Aber die aktuellen Probleme beschränken sich nicht nur auf die Neubeschaffungen. Es mangelt an Ersatzteilen für die Systeme des täglichen Betriebs und an Personal für den Wartungsdienst. Peter Bartels ist einer der wenigen SPD-Politiker, die die Verteidigungsministerin in Schutz nehmen. Der Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses warnt aber auch vor Einäugigkeit. Ursula von der Leyen habe das Thema Rüstung zu Recht von Anfang an zu ihrem Schwerpunkt gemacht, aber...
Da hat sie mehr an die neu zulaufenden Geräte gedacht. Jetzt stellen wir alle gemeinsam fest, wir haben auch ein Problem mit dem Material, das in der Bundeswehr vorhanden ist.
Und die Probleme reißen nicht ab. Wie heute bekannt wurde, war bereits am Freitag schon wieder eine der bis zu 50 Jahre alten Transall-Transportmaschinen defekt ausgefallen. Sie war auf dem Weg zum Ebola-Hilfseinsatz im Senegal, musste den Flug aber bei einer Zwischenlandung auf Gran Canaria kaputt abbrechen. Von der Leyen warnte folglich auch vor allzu großen Hoffnungen auf eine schnelle Lösung. Man habe es zu tun mit einer, so die Verteidigungsministerin wörtlich, richtig großen Baustelle, für die es, zumindest aktuell, auch nicht mehr Geld gibt. Eine Erhöhung des Verteidigungsetats halten SPD-Politiker für überflüssig. Die Verteidigungsministerin hält sie im Augenblick für nicht notwendig. Die Bundeswehr soll also mit dem vorhandenen Budget auskommen und wieder fit gemacht werden und das nicht nur für humanitäre Hilfe oder punktuelle Auslandseinsätze. Angesichts unerwarteter Spannungen wie der aktuellen Lage in der Ukraine denkt der Verteidigungspolitiker Bartels auch an die Bündnisverpflichtung im Rahmen der NATO.
Die Krisen um uns herum haben dem ja einen neuen Stellenwert gegeben und dann brauchen wir eben nicht nur einzelne Flugzeuge, sondern bräuchte man eigentlich die ganze Bundeswehr.
In Kabul leistete heute der neue afghanische Präsident Ashraf Ghani seinen Amtseid. 1500 Gäste wohnten der feierlichen Zeremonie bei. Der frühere Finanzminister und Weltbankexperte Ghani will die Korruption bekämpfen und er bot den Taliban Frieden an. Außerdem soll morgen ein Sicherheitsabkommen mit den USA und der NATO unterzeichnet werden. Einzelheiten von unserer Korrespondentin Sandra Petersmann.
Ob er will oder nicht, der neue Präsident Ashraf Ghani beschreitet den Weg in eine ungewisse afghanische Zukunft nicht alleine. Er ist durch ein 4-seitiges Abkommen, das die Handschrift der USA trägt, an seinen politischen Konkurrenten Abdullah Abdullah gebunden.
We have to bring an end to violence. The people of Afghanistan.
Die Wählerinnen und Wähler, vor allem in den umkämpften Provinzen, haben mit ihrer Teilnahme an der Wahl bewiesen, dass sie sich Frieden wünschen. Die Menschen sind kriegsmüde. Es ist sehr leicht, mit Gewalt zu drohen, doch es ist sehr hart, einen Sarg entgegenzunehmen.
Extremely difficult to take the coffins.
Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah hatten nach der gefälschten Präsidentschaftsstichwahl im Juni fast 3 Monate lang um die Macht gekämpft. Wahlsieger Ghani repräsentiert vor allem die Paschtunen, Afghanistans größte Volksgruppe. Wahlverlierer Abdullah gilt als Mann der Tadschiken. Sie sind Afghanistans größte Minderheit. Beide Gruppen hatten im afghanischen Bürgerkrieg der 1990er Jahre gegeneinander gekämpft. Als die Lage in diesem Sommer erneut in Gewalt umzuschlagen drohte, griffen die USA ein. Außenminister John Kerry vermittelte die Machtteilung. Er zeigte viel Geduld, aber er drohte auch, die Hilfe einzustellen. Wir wollen, dass Afghanistan eine Regierung bekommt, die vom Volk anerkannt wird, weil sie durch einen legitimen Prozess entsteht. Wir wollen ein vereinigtes, demokratisches Afghanistan. Präsident Ashraf Ghani ist gezwungen, mit dem Quasi-Premierminister Abdullah zusammenzuarbeiten, als Team. Wir arbeiten zusammen, weil es uns beiden um die Zukunft Afghanistans geht. Wir wollen unserer Bevölkerung gemeinsam dienen, beteuert Abdullah staatsmännisch. Doch die neue Doppelspitze steht vor einem gewaltigen Problemberg. Der Staat ist korrupt, die Wirtschaftsleistung ist durch den laufenden Rückzug der NATO-Kampftruppen und durch die Wahlkrise eingebrochen. Die Taliban sind landesweit in der Offensive. Die afghanischen Sicherheitskräfte erleiden schwere Verluste. Auch die Zahl der getöteten Zivilisten steigt. Präsident Ghani strebt einen Verhandlungsprozess an.
We talk. Because no political conflict of this kind.
Kein politischer Konflikt dieser Art ist jemals mit Gewalt gelöst worden. Aber um einen politischen Prozess zu ermöglichen, musst du das Land, seine Institutionen und seine Zivilisten verteidigen. Und das hat viel mit der Bekämpfung von Korruption zu tun. Die Bevölkerung muss unsere Sicherheitskräfte endlich als ein transparentes nationales Instrument kennenlernen. Ein Instrument, dem die Menschen vertrauen können.
So that we can trust.
Ghani hat versprochen, dass er Armut und Korruption bekämpfen will. Außerdem will seine Regierung schon morgen das Sicherheitsabkommen mit den USA unterschreiben. Damit werden auch nach dem vollständigen Abzug der NATO-Kampftruppen im Dezember bis zu 15.000 internationale Soldaten im Land bleiben. Vor allem aus den USA, aber auch aus Deutschland. Die Bundesrepublik will sich mit bis zu 800 Soldaten an der neuen NATO-Trainingsmission beteiligen, die bis 2016 dauern soll. Ex-Präsident Karzai hatte sich bis zum Schluss geweigert, das Abkommen zu unterschreiben. Er macht vor allem die USA für die anhaltende Gewalt in Afghanistan verantwortlich.
Sandra Petersmann über den Amtseid des neuen afghanischen Präsidenten. Seit Tagen gehen in Hongkong Zehntausende Demonstranten auf die Straße und fordern mehr Demokratie. In der ehemaligen britischen Kronkolonie, seit 1997 autonome Sonderverwaltungsregion Chinas, soll es 2017 direkte Wahlen geben. Die Kandidaten brauchen allerdings die Zustimmung Pekings. Das passt den Kritikern nicht. Wie reagiert die chinesische Regierung auf die Unruhen? Informationen von Ruth Kirchner.
Wer bei Chinas größter Suchmaschine Baidu die Stichwörter Hongkong und Demonstrationen angibt, wird enttäuscht. Keine Berichte oder Bilder von den zehntausenden Menschen, die in der Sonderverwaltungszone auf die Straße gehen und eine freie Nominierung der Kandidaten für die Wahl von 2017 fordern. Stattdessen nur der offizielle Standpunkt der Pekinger Führung, nämlich dass es sich bei den Protesten um illegale Versammlungen handele. Die Zensur hat die Nachrichten voll im Griff. Zeitungen und das Staatsfernsehen berichten kaum. Wer auf den Straßen Pekings nach Hongkong fragt, bekommt daher häufig ein Kopfschütteln als Antwort. Davon habe ich bislang nicht gehört, sagt diese Frau. Nein, keine Ahnung, sagt auch dieser junge Mann. Ich habe zwar davon gehört, weiß aber nichts Genaues, so dieser Passant. Die Unwissenheit als Folge der scharfen Zensur macht deutlich, China ist besorgt, dass Bilder von jungen Demonstranten im eigenen Land auch auf dem Festland Forderungen nach mehr Demokratie auslösen könnten. Die wenigen Zeitungen, die über Hongkong berichten, folgen daher einem bekannten Muster der Propaganda. Sie betonen das Chaos und die Instabilität, die die Proteste angeblich verursachten. Der Handel und der Tourismus seien in Gefahr, heißt es. Von radikalen Aktivisten ist die Rede, von illegalen Aktivitäten und davon, dass die Entscheidung, 2017 in Hongkong keine freie Nominierung der Kandidaten zuzulassen, unumstößlich sei. Auch im chinesischen Außenministerium die übliche Reaktion. Wir möchten betonen, dass Hongkong ein Teil von China ist, eine Sonderverwaltungszone innerhalb Chinas, sagt Sprecherin Hua Chunying. Hongkongs Angelegenheiten sind rein innerchinesische Angelegenheiten. Wir verwahren uns gegen jegliche Einmischung von außen und gegen ausländische Unterstützung für Occupy Central. Auch in einem anderen Punkt folgt die Propaganda einem bekannten Muster. Was nicht ins Bild passt, wird als westliche Übertreibung kritisiert. Nur die westlichen Medien würden den Eindruck vermitteln, heißt es, als gäbe es in Hongkong wachsende Spannungen zwischen Anhängern und Gegnern Pekings. Das sei reiner Hype. Außerdem sei klar, so ein Kommentar, dass die Forderungen der Demonstranten völlig unrealistisch seien. Zugleich verwahrt sich Peking gegen Vergleiche mit den Studentenprotesten von 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens. China sei heute ein anderes Land, schreibt die Huangqiu Shibao in einem Kommentar. Wie zur Bekräftigung heißt es im Außenministerium, man habe volles Vertrauen in den Hongkonger Verwaltungschef und seine Fähigkeit, die Lage in den Griff zu bekommen. Die Frage ist allerdings, wie lange Peking sich die Demonstrationen anschauen wird und wie lange sie ihre eigene Bevölkerung von den Nachrichten aus Hongkong abschotten kann.
Zehntausende in Hongkong fordern mehr Demokratie. Über die Reaktionen Pekings berichtete Ruth Kirchner. Die designierte EU-Handelskommissarin Malmström machte heute den Anfang. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen müssen sich den Fragen der EU-Parlamentarier stellen. Das ist keine Formsache, denn das Parlament stimmt über die Kommission ab. Die Geschichte zeigt, dass der ein oder andere Kandidat schon durchgefallen ist. Der bisherige Energiekommissar Günther Oettinger präsentiert sich in diesen Minuten den Parlamentariern. Er soll künftig für das Digitale zuständig werden. Da gilt er nicht als Experte. Ein Bericht von Ralf Siener.
Die designierte Handelskommissarin ließ keinen Zweifel daran, dass sie energisch für die Freihandelsabkommen mit Kanada und mit den USA werben wird, die sie für unverzichtbare Wirtschaftsmotoren und Wachstumsinstrumente im Kampf gegen Europas hohe Arbeitslosigkeit hält. Das Abkommen mit Kanada betrachtet Malmström als rundum gelungen, und zwar einschließlich des darin enthaltenen Investorenschutzes und der Schiedsgerichte, vor denen Konzerne klagen können.
It would be unfortunate to take out the ISDS part.
Es wäre sehr unklug, jetzt diesen Mechanismus zur Beilegung von Konflikten zwischen Investoren und Staaten herauszunehmen, betonte Malmström, obwohl der designierten Handelskommissarin klar ist.
It is indeed a very toxic.
Das ist in der Tat ein sehr vergiftetes Thema hier in diesem Parlament und in der öffentlichen Debatte. Noch am Wochenende hatte Malmström den Parlamentariern zunächst versichert, der Investorenschutz sei ausschließlich Sache der regulären Gerichte und deren Kompetenz dürfe nicht durch Schiedsstellen beschnitten werden. Doch kurze Zeit später zog Malmström diese Stellungnahme zurück. In der Befragung vor dem EU-Parlament hielt sie an der Notwendigkeit von speziellen Schiedsgerichten für Investoren fest, will aber die Kompetenzen dieser Gerichte so eng wie möglich begrenzen.
This is the last resort if the normal court does not function.
Schließlich seien diese unabhängigen Schiedsstellen der letzte Ausweg, wenn die normalen Gerichte nicht funktionierten und eine wichtige Anlaufstelle für kleinere und mittlere Unternehmen, die sich im Gegensatz zu Großkonzernen keine jahrelangen Prozesse durch die Instanzen regulärer Gerichte leisten könnten. Malmström warnte die EU-Abgeordneten davor, das Freihandelsabkommen mit Kanada wegen der darin vorgesehenen Schiedsgerichte in Frage zu stellen. Diese Schiedsgerichte aus dem Abkommen zu streichen, würde bedeuten, das ganze Verhandlungspaket wieder aufzuschnüren und zu riskieren, dass ein guter Vertrag nicht zustande kommt. Zwar sind viele EU-Parlamentarier enttäuscht, in Malmström keine Verbündete gegen den umstrittenen Investorenschutz zu haben. Dennoch konnte die designierte Handelskommissarin in Brüssel punkten. Und zwar, wie es der Vorsitzende des Handelsausschusses Bernd Lange auf den Punkt brachte, wegen Malmströms offener Art und ihrem Bemühen um Transparenz.
Die Anhörung der künftigen EU-Kommissare vor dem EU-Parlament, Ralf Siener schilderte den Beginn am heutigen Nachmittag. Zuerst die gute Nachricht. In der zweiten Klasse des Fernverkehrs erhöht die Deutsche Bahn die Fahrpreise nicht. Die Konkurrenz durch neue Fernbusse lässt eine Verteuerung offenbar nicht ratsam erscheinen. Die schlechte Nachricht: Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember wird es im Regionalverkehr und für den Fernverkehr in der ersten Klasse Preiserhöhungen geben. Einzelheiten von Johannes Frevel.
Neben der zweiten Klasse im Fernverkehr werden auch Bahncards, Normal- und Sparpreise sowie Zeitkarten nicht teurer. In der ersten Klasse müssen für Fahrkarten 2,9% mehr bezahlt werden, Als Gegenleistung gibt es dort kostenloses WLAN und Sitzplatzreservierung inklusive. Die Bahn arbeitet daran, WLAN auch für Kunden der zweiten Klasse anzubieten, betont Ulrich Homburg, Bahnvorstand für Personenverkehr.
Es ist nur ein riesengroßes Datenvolumen und da hängt natürlich ab. Die entscheidende Frage ist, die Mobilfunknetzinfrastruktur leistungsfähig genug, um solche Datenvolumen bei schnellfahrenden Zügen zu verarbeiten.
Pendler können künftig Dauerreservierungen bestellen, monatlich 46 Euro verlangt die Bahn dafür. Zum Fahrplanwechsel wird erstmals eine Kreditkartengebühr fällig. Wer mit Kreditkarte oder PayPal zahlt, muss dafür bis zu 3 Euro je Buchung beraten. Allerdings gibt es immer auch die Möglichkeit, ohne Aufpreis etwa mit EC-Karte oder Überweisung zu zahlen. Die Sparpreise beginnen weiterhin bei 29 Euro. Auf die bisherige Servicegebühr von 5 Euro verzichtet die Bahn bei Sparpreisen ab Mitte Dezember. Auf der Fernstrecke spürt sie den Wettbewerbsdruck durch billige Fernbusse deutlich. Höhere Preise würden der Konkurrenz nur weitere Kunden zutreiben.
Also im laufenden Jahr, im ersten Halbjahr, haben wir rund 50 Millionen Umsatz an die Fernbusse verloren im Fernverkehr. Und wir erwarten bezogen aufs Gesamtjahr eine Größenordnung von 100 bis 120 Millionen Euro Umsatzverlust an die Fernbusse.
Im Nahverkehr sollen die Preise für 47% aller Fahrten stabil bleiben. Für die Mehrheit wird es jedoch teurer. Um Verbundtarife regionaler Verkehrsverbände nicht zu unterlaufen, hebt die Bahn ihre Preise bei DB Regio leicht an, betont Bahnvorstand Ulrich Homburg.
Also im Nahverkehr haben wir die Situation, dass wir durchschnittlich 1,9% Preiserhöhung haben, wobei dieses sicherlich im Kontext zu allen Verkehrsverbünden in Deutschland zu sehen ist, weil über 80% der Fahrten im Schienenpersonennahverkehr in Verkehrsverbünden passieren und nur noch 20% in unserem Tarifgebiet. So gesehen muss man die Dinge im Zusammenhang sehen, weil ansonsten würden wir mit unseren Preisen die Verbundtarife unterlaufen.
Teilweise Preiserhöhungen bei der Bahn. Johannes Frevel hat die heutige Pressekonferenz verfolgt. Morgen streiken die Lufthansa-Piloten wieder. Betroffen ist der Flughafen Frankfurt am Main. Dutzende Interkontinentalflüge von dort wurden gestrichen. Im Tarifstreit geht es der Vereinigung Cockpit um den Erhalt der Übergangsrenten. Informationen von Horst Kleuser.
Der für morgen geplante 5. Pilotenstreik bei der Lufthansa wird wieder tausende Flugreisen platzen lassen. Zwischen 8 Uhr morgens bis 23 Uhr am Abend sollen am Dienstag keine Langstreckenflüge von Frankfurt, dem wichtigsten Drehkreuz der Lufthansa, starten. Nach eigenen Angaben gelingt es der deutschen Fluggesellschaft trotzdem, 32 der ursprünglich angesetzten 57 Interkontinentalflüge mit freiwilligen Crews durchzuführen oder sie vor 8 Uhr starten zu lassen. Aber der Streik hat auch anderswo Auswirkungen. So fallen schon heute etliche Verbindungen aus den USA nach Frankfurt aus oder werden um 24 Stunden verschoben, damit der arg gebeutelte Flugplan dann am Mittwoch wieder schnell in ruhiges Fahrwasser kommt. Die in der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit organisierten Flugzeugführer wollen mit dem Ausstand die Pläne der Lufthansa verhindern, die Übergangsregelung bei vorzeitigem Ausstieg aus dem Beruf aus Wettbewerbsgründen zu verschlechtern. Sie wollen ihren Besitzstand wahren, der ihnen bisher teilweise Jahresgehälter von 120.000 Euro zwischen Arbeitsende und Rente garantiert. Diese Forderung wird mittlerweile auch im eigenen Konzern heftig kritisiert. Nicht nur schafft es die Unternehmensleitung, fast jedes Mal viele freiwilligen Crews zusammenzustellen, auch die leitenden Angestellten im eigenen Haus wenden sich gegen die Pilotinnen und Piloten. Sie seien die einzigen Lufthansa-Mitarbeiter, die in dem veränderten Umfeld mit Konkurrenz der Billigflieger und der Staatsairlines aus den Golfstaaten keinen Beitrag zur Sanierung und Wettbewerbsfähigkeit leisteten. Die 1200 leitenden Angestellten fordern deshalb die Kollegen auf den Streik zu verzichten.
Pilotenstreik bei Lufthansa, Informationen von Horst Kleuser. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Esther Hartbrich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.